Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der Techno ist ja in die Jahre gekommen. Immer häufiger haben wir hier auch über die historische Bedeutung und die Geschichte des nun ja auch schon 30 Jahre alten Techno gesprochen. Techno war aber nicht nur ein deutsches Phänomen, obwohl man dabei ja immer als erstes schnell so an die Underground-Partys in Berlin der frühen 90er denkt. Aber wussten Sie, dass es auch bei unseren östlichen Nachbarn in Polen eine lebendige Techno-Szene gab und immer noch gibt? Da sind in den 90er Jahren, ganz ähnlich wie in Ost-Berlin, die neuen Freiräume in den Städten genutzt worden. Die Geschichte der Clubs und der KünstlerInnen haben jetzt drei polnische Autoren zusammengefasst in einem dicken Buch mit dem Titel 30 Jahre polnische Techno-Szene. Es erscheint dieser Tage zunächst in polnischer Sprache. Mein Kollege Adalbert Siniawski hat es für uns gelesen. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Siniawski, 30 Jahre Techno in Polen. Tauchen wir mal ein in die Geschichte 1990. Wie war das damals dort?
Ja, es war natürlich Polen nach der Wende, also eine politisch und gesellschaftlich wilde Zeit, muss man sagen, in der noch sehr vieles ungeregelt war und in der vieles improvisiert wurde. Und von dieser Freiheit, von der profitierte auch die polnische Techno-Szene. Das schreiben diese drei Autoren, Łukasz Krajewski, Artur Wojciak und Radek Tereszczuk, alle drei Musikjournalisten und Insider der Szene. Und wie sah diese wilde Zeit aus? Ja, die Tracks auf Vinyl, die gab es nur selten. Dafür wurden massenhaft illegal kopierte Kassetten auf den Bazaren verkauft. Es wurde anfangs also weniger von Platten gemixt, als vielmehr Musik von Kassetten abgespielt. So mancher DJ wohnte in besetzten Häusern, Seite an Seite mit Altpunks. Und generell herrschte so eine Do-it-yourself-Stimmung, würde ich sagen. Also der umtriebige Around-Künstler und DJ der frühen Stunde, Piotr Wygachiewicz, alias Marcelo Zamenhof, schreibt in dem Buch, wie er aus Einzelteilen einen Synthesizer und ein Stroboskop gebaut hat und damit der Held der Stunde bei diesen Hauspartys war. Wir können ja mal in so einen zugänglichen frühen Track von Marcelo Zamenhof reinhören. Eine eher ruhige Elektronummer von 94, die er auf Soundcloud reingestellt hat.
Jestem twoim chętnym sekretem luz, którym pragniesz przejrzeć się. Co noc.
Da klingt dieser etwas trashige DIY-Ansatz auch in der Musik an. Und doch, und das zieht sich dann durch viele Beiträge in dem Buch, idealisieren viele Autoren und Autorinnen diese Zeit bis Mitte der 90er Jahre. Ja, sie sagen, es ist eine Zeit der wahren Freiheit und Kreativität. Und sie kritisieren ganz stark mit dieser zunehmenden Professionalisierung der Szene einen Ausverkauf und Kommerz, die dann um sich griffen, etwa mit abgeschotteten Clubs, teuren Festivals und einer massenhaften Verbreitung im Netz.
Hat sich denn damals auch ein besonderer Techno-Stil in Polen entwickelt oder war die Musik international sehr ähnlich?
Also ein eigener Stil eher nicht. Vielmehr hat man sich die internationale Entwicklung abgeschaut und die dann nachvollzogen. Das liegt auch daran, dass viele DJs erst einmal von dem neuen Sound aus dem Ausland beeinflusst wurden, also USA, UK und Deutschland. Und anfangs dominierten in Polen dann Acid House, New Beat und Detroit Techno. Erst im Laufe der 90er hat sich der Sound dann so diversifiziert, könnte man sagen.
Und wenn Sie jetzt von Idealismus sprechen, war es denn auch eine Szene mit politischem Anspruch?
Also plakative politische Parolen, die gab es so nicht. Vielleicht spielte das unterschwellig eine Rolle. Bei den Raves war zum Beispiel jeder willkommen. Es herrschte ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das kennt man auch aus anderen Szenen. Jeder durfte auf seine eigene Art tanzen und brauchte sich zum Beispiel auch für seinen Körper nicht zu schämen, heißt es an einer Stelle. Ja, und auch die schwul-lesbische Community war ein Teil der Techno-Szene und quasi die polnische Version der Love Parade, die trägt diesen Gedanken in ihrem Titel. Es war die Parada Wolności, zu Deutsch also die Parade der Freiheit in der Stadt Łódź, beziehungsweise Lodz, wie die Deutschen sagen.
Jetzt entstehen solche Szenen ja nicht in einem Vakuum. Gab es vor dem Regimewechsel auch schon so kleine Techno-Underground-Szenen, überhaupt Szenen? Wie war das?
So eine vernetzte Underground-Szene, die gab es im kommunistischen Polen eher nicht. Einige der Protagonistinnen und Protagonisten sagen, dass sie schon früh von Bands wie Kraftwerk und Throbbing Gristle beeinflusst wurden, also vom Krautrock, EBM und Industrial, wie der Genre Techno ja insgesamt. Man muss auch wissen, an die Musik der frühen Techno-Pioniere aus dem Ausland zu kommen, war damals in Polen einfach nicht so leicht, weil eben die Zensur herrschte und man vielleicht nur über Connections an die Vinylplatten kam. Naja, und erst Ende der 80er zum Beispiel, da konnte man Menschen mit T-Shirts mit diesem gelben Smiley drauf, also diesem Logo des Acid House, auf den Straßen dann sehen.
Sie haben Lodz erwähnt, die Stadt. Haben sich denn bestimmte Zentren der elektronischen Musik da entwickelt in Polen damals?
Also klar, die Hauptstadt Warschau war schon immer Vorreiterin, wenn es um Trends und das Angebot an Plattenläden und Clubs geht. Etwa die legendäre Piekarnia, zu Deutsch die Bäckerei. Zwei andere sehr wichtige Orte mit internationaler Strahlkraft sind Sfinx in der Ostseestadt Sopot und Esculap in Poznań oder Posen, wie die Deutschen sagen. Und außerdem gibt es aktuell auch drei wichtige Festivals, das OFF in Katowice, Audio River in Płock und Unsound in Krakau. Das sind so die drei wichtigsten.
Nun wird in dem Buch ja nicht nur die Szene kartografiert, sondern es werden auch einzelne DJs vorgestellt. Ist Ihnen da jemand besonders aufgefallen?
Also mit dabei ist natürlich der Techno-Pionier in Polen, Jacek Sienkiewicz, der auch international bekannt ist für sein breites Spektrum von Techno bis Ambient. Er betreibt übrigens seit gut 10 Jahren auch sein eigenes Label, Recognition. Ja, sein Ziel auch dort, andere jüngere Leute zu promoten. Spannend finde ich in dem Buch, dass 6 Frauen porträtiert werden, die in der Szene einen wichtigen Namen haben. Denn generell ist es in Polen genauso wie auch in der internationalen Techno-DJ-Landschaft. Frauen bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. Und in Polen, beziehungsweise in ihrer Wahlheimat Berlin, ist der Name von Martina Maja alias VTSS in aller Munde, beziehungsweise im Ohr. Hören wir doch mal rein in ihren Track Code Red von der Platte Identity Process aus dem vergangenen Jahr. Ja, da geht's zur Sache in Richtung Hardcore-Techno. Maja hat ihr Toningenieurstudium geschmissen und ist als DJ VTSS international gerade sehr gefragt. Auftritte beim renommierten Boiler Room, die hat sie auch schon auf ihrem Konto.
Und wie ist denn die aktuelle Situation für die MusikerInnen und die Clubs? Stichwort Corona und Politik.
Also die drei Autoren schreiben, dass die in Teilen der polnischen Gesellschaft und der national-konservativen PiS-Regierung grassierende Homophobie auch die Techno-Szene bedroht, denn letztere stehe ja für Offenheit und Respekt gegenüber Minderheiten. Und auch die steigenden Mieten und auch die in Polen zunehmende Gentrifizierung mache der Szene zu schaffen. Das führe dann zu steigenden Ticketpreisen und mache den Techno immer mehr zu einer exklusiven Form der Unterhaltung. Naja, und aktuell ist die Clubszene auch in Polen wegen Covid-19 und dem Lockdown ja stark unter Druck. Und erst jetzt, gerade in diesen Tagen, laufen die staatlichen Hilfen für Festivals und Locations an.
Das sagt Adalbert Sieniawski über ein neues Buch, 30 Jahre polnische Techno-Szene. Er hat es für uns gelesen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.